Hallo und herzlich willkommen zum MadeKey Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von diesem Podcast und in dieser Folge habe ich Katharina Brehme bei mir zu Gast. Katharina ist Verantwortliche für Innovation und digitale Transformation bei der Elsa Group. Katharina, herzlich willkommen.
Danke Stefano, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin.
Katharina, hast du noch Ergänzungen zu dir, zu deiner Person?
Ja, ich erkläre gerne noch kurz, wer die Elsa Group ist. Die Elsa Group ist ein Lebensmittelproduktionsunternehmen. Wir gehören zur Migros-Industrie und damit zur Migros, größte Detailhändlerin der Schweiz. Meine Verantwortung umfasst eben die Innovation, das ist die Produktentwicklung, also Inhalts- und Verpackungsentwicklung und auch die digitale Transformation. Und ich denke, da werden wir beide ja heute noch ein bisschen tiefer eintauchen. Ganz klar. Nebenberuflich bin ich noch teilselbstständig. Ich habe noch meine eigene Firma, Katharina Brehme und Coaching und Consulting. Und dort begleite ich Teams in der Stärkenentwicklung.
Sehr schön. Und heute gehen wir ja konkret auch in deine Rolle bei der Elsa Group drauf ein, vor allem eben in Bezug auf die digitale Transformation und Innovation, die du jetzt auch bei der Elsa Group darfst, Inhalte in dem Sinn. Was für eine Rolle, damit wir den Kontext geben können, führst du dort genau aus?
Eigentlich sind es zwei Teile. Der Bereich der Innovation, eben Produktentwicklung, das umfasst die Inhaltsentwicklung und die Verpackungsentwicklung und zwar sozusagen als funktionale Führung. Das heißt, dort arbeite ich mit meinem Leadership-Team vor allen Dingen daran, dass wir die Produkte, die wir entwickeln, richtig entwickeln, sie schnell auf den Markt bringen und sie vollständig auf den Markt bringen. Es geht bei mir in meiner Aktivität weniger darum, ob wir ein Himbeer- oder ein Erdbeerjoghurt entwickeln, sondern dass das so fehlerfrei wie möglich in der Frist dann auch auf dem Markt ist. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, digitale Transformation, ist natürlich ein Riesenbegriff. Konkret umfasst das in meinem Fall das Datenmanagement, Stammdatenmanagement, Product Lifecycle Management, also sogenannte PLM und vor allen Dingen unsere Transformation auf SAP S/4HANA, also ein digitales Transformationsprojekt, was sowohl eine Systemeinführung beinhaltet, als auch die Veränderung der Prozesse, Anpassung der Prozesse, unserer Arbeitsweisen für die Zukunft und damit natürlich auch ganz, ganz viel mit Kultur, Schulung, Kommunikation und Menschen zu tun hat.
Ganz genau, weil eine digitale Transformation ist ja ein ganzheitlicher Ansatz, oder wie es so schön heisst. Das heisst eben, es geht um prozessuale Themen, es geht um organisatorische Themen, es geht um kulturelle Themen, es geht um strategische Themen. Also das tut natürlich mit der ganzen SAP-Thematik oder S/4HANA, wie es ja so schön heisst, eigentlich regelrecht vorantreiben.
Genau, jetzt. Es geht darum, dass wir wirklich diese Transformation erfolgreich schaffen. Und in dieser Rolle bin ich die verantwortliche Person bei uns in der Geschäftsleitung, die dieses Projekt vorantreibt. Natürlich mit der Projektleitung und selbstverständlich macht das auch niemand alleine. Das ist ein Riesenprojekt. Das heißt, wir sind natürlich alle dafür verantwortlich. Aber ich habe diese besondere Rolle, die man eben auch, wir haben es im Vorgespräch ja besprochen, Sponsor nennt und ich ganz mag den Begriff Sponsor ja gar nicht so gerne. Und das ist meine Rolle, genau.
Grundsätzlich, Projektsponsor ist die Person, die für Finanzen verantwortlich ist. Natürlich nicht nur, aber unter anderem für Finanzen, wie es ja so schön heisst, der Sponsor, also der sponsort eigentlich das Projekt und ist so ein bisschen das oberste Glied, natürlich nach dem Steuerungsausschuss oder wo da im ganzen Projekt involviert ist.
Ja, das ist so. Sponsor ist eigentlich ja meistens eine Rolle, die im oberen Management verankert ist. Also jemand, der für das Projekt vollumfänglich verantwortlich ist mit Finanzen, mit damit, dass es vorangeht, dass wir die Ziele erreichen und auch natürlich intern das Projekt entsprechend vorantreibt. Ich persönlich mag jetzt den Begriff Sponsor gar nicht so gerne. Ich finde, der klingt immer so ein bisschen nach Event-Sponsor, also der am Anfang das Geld gibt, dann seinen Namen auf alle möglichen Plakate schreibt und am Ende kommt und ja vielleicht noch eine Abschlussrede hält und beim Apero dabei ist. Und ich sehe meine Rolle halt schon wesentlich aktiver, also intern werde ich auch nicht als Sponsor bezeichnet. Ich bin einfach die verantwortliche Person für dieses Projekt und ich sehe die Rolle deutlich aktiver als einfach nur, sag ich mal, das Geld sprechen oder zu schauen, dass die Finanzen eingehalten werden. Aber das kommt immer darauf an, wie man die Rolle natürlich leben möchte.
Ja, vor allem auf dem Papier, auf den Präsentationen bist du natürlich schon so, es ist ein hierarchisches Konzept in dem Sinn, oder? Das ist ja so. Das heisst, auf der Folie bist du so, aber dass es du selber nicht so lebst, das ist ein anderer Aspekt. Wieso bist denn du der Meinung, dass grundsätzlich ein Projektsponsor nicht nur quasi von oben nach unten soll delegieren, sondern mehr in die Interaktion vielleicht oder eher projektbeteiligt sollte sein?
Ich glaube, das kommt auch auf das Projekt an. Also ich bin grundsätzlich ja bei vielen Projekten Sponsorin in meiner Rolle und ich denke, es kommt wirklich darauf an, worum geht es. Bei einem so großen Transformationsprojekt, also einem Projekt, was wirklich unsere Arbeitsweisen nachhaltig verändert, das uns neue Prozesse aufgleist, da denke ich, ist für mich die Rolle, in der ich relativ weit weg wäre vom Geschehen, die würde zu mir nicht passen und auch nicht zu dem, wie ich gerne Veränderungen in einer Organisation gestalte. Also ich bin schon gerne nah dran an den Leuten, die auch wirklich im Täglichen die Veränderungen dann umsetzen, die das Ganze möglich machen. Denn das bin ja nicht ich selber, das sind ja große Teams, die dort zusammenarbeiten. Das sind viele Leute, die daran schaffen, viele Leute, die auch sehr im Detail an den einzelnen Punkten schaffen, Details, die ich vielleicht auch gar nicht sehe in meinem Alltag, weil meine Rolle anders ist. Und ich bin gerne mit diesen Leuten direkt in Kontakt. Das heißt, diese ursprüngliche Sponsorenrolle, der Sponsor oder die Sponsorin, die einmal ab und an einmal im Monat auftritt und ansonsten eigentlich irgendetwas anderes macht, das ist in dem Fall für mich nicht passend. Dazu ist das Projekt auch zu groß aus meiner Sicht und zu sehr auch in der kulturellen Veränderung in der Firma verankert. Und ich bin gerne mit den Teams nah dran. Ich weiß gerne, was läuft gut, was läuft nicht gut, wo hakt es. Und auch außerhalb eben der Steuerungspunkte, die es dann gibt, weil natürlich gibt es eine ganz formelle Steuerungsorganisation für so ein Projekt, bin ich einfach gerne bei den Leuten und frage, hey, was läuft gut, was läuft nicht gut? Hast du alles, was du brauchst? Ich kann nicht alles lösen. Aber das ist, glaube ich, ein Teil davon, wie ich diese Rolle gerne sehe.
Und das ist ja übrigens auch statistisch nach verschiedenen Studien erwiesen, dass je näher ein Projektsponsor oder halt, ja, ich nehme jetzt nochmal das Wort, sorry Katharina, Projektsponsor ist, desto eher ist das Projekt erfolgreich, desto weiter weg ist es, desto eher ist es in dem Sinn, ich sage es jetzt mal ganz salopp, zum Scheitern verurteilt, oder?
Ich glaube, das hängt auch sehr stark mit dem allgemeinen Führungsstil zusammen. Es gibt und wie man sich selber auch wohlfühlt. Und ich glaube auch, dass diese Verankerung von so einem Projekt, das ist einfach sehr wichtig, dass jemand dieses Licht trägt und auch sagt, hey, ich bin dafür da. Ich möchte auch wissen, wenn was nicht gut läuft. Ich möchte wissen, was gut läuft. Ich schaue vorbei. Ich setze mich mit den Leuten auch gerne mal vor den Computer und gucke mir das wirklich an. Hey, was machst du da? Was passiert da? Und das ist einfach für mich aber auch der Führungsstil. Das heißt, ich gehe gerne rein, auch so ein bisschen in die Action, da wo was läuft. Das heißt nicht, dass ich alles selber machen muss oder dass ich unbedingt Dinge an mich nehme, die nicht meine Aufgabe sind. Aber diese Nähe zu den Menschen, das habe ich allgemein sehr, sehr gerne. Ich gehe wirklich auch im Täglichen sehr gerne an den Ort des Geschehens, auch vor Ort bei uns in der Produktion, schau mir an, wie das dort läuft. Das ist wirklich einfach Teil für mich der Führungskultur.
Merkst du positive Rückmeldungen oder Reaktionen von den Projektbeteiligten mit so einem Ansatz? Weil es gibt auch komplett einen anderen Ansatz, wo man sich natürlich, wie du gesagt hast, komplett distanziert und sagt, ja, mach das mal, ich tue nur das Budget sprechen.
Ja, ich bekomme natürlich schon Feedbacks aus der Organisation. Ich frage aber auch nach Feedbacks. Ich frage auch, ob die Mitarbeitenden von mir haben, was sie brauchen, ob das ihnen ausreicht, ob es noch was anderes gibt, wie ich sie besser unterstützen kann. Letztens hatte ich mit jemandem gerade eine gute Unterhaltung. Habe ich auch gefragt, hey, wie kann ich dich unterstützen? Hat die Person wirklich kurz überlegt, hat gesagt, ich habe gerade überlegt. Nee, im System kannst du mich nicht unterstützen. Auch ansonsten mit den Stakeholdern läuft gerade alles gut. Nee, momentan brauche ich nichts von dir. Das fand ich noch ein gutes Feedback. Ich bekomme Feedbacks aus der Organisation, dass die Art und Weise geschätzt wird, sicherlich nicht von allen. Also muss man sich immer bewusst sein, ich glaube, als Führungskraft werde ich es nie erleben, dass alle 100% gut finden, was ich mache, weil jeder Mensch ist anders und die einen mögen es, die anderen nicht. Aber die Art, das Ganze auch wirklich mit Tatkraft zu leben und auch zu sagen, hey, ich mache auch was, ich trage wirklich was bei, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich etwas Positives beitragen kann. Und dazu bekomme ich auch durchaus positive Feedbacks. Ob das dann der richtige Weg im Absoluten ist, das kann ich auch nicht beantworten. Sicherlich ist eine Schwierigkeit da, je näher ich bei den Teams bin und je mehr ich auch vielleicht Teil der Teams bin, desto schwieriger wird es auch immer in dem Moment, wenn es nicht so gut läuft, den Schritt zurückzumachen und dann wirklich auch den so ein bisschen unbequemeren verantwortlichen Hut aufzusetzen. Das ist vielleicht die einzige Schwierigkeit, die es mit diesem kollaborativen Ansatz gibt, die ich sehen würde.
Also quasi bist jetzt zwar im Projekt drin, aber gleich verantwortlich fürs Projekt, wo ja, natürlich ja, gewisse Lenkungsentscheidungen muss treffen. Das genau, stelle ich mir, das kann ich mir durchaus als Challenge vorstellen. Ja.
Genau, oder wenn auch mal was nicht so läuft, nicht so optimal läuft, wie es laufen soll, dann wirklich zu sagen, hey, Moment, jetzt passt es gerade nicht mehr. Das ist natürlich, je mehr ich selber drin bin, mit dem Ansatz vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber das gehört auch dazu und zwischendrin gehört es auch dazu, den Führungsstil zu wechseln.
Ich meine, jetzt hast du von deinem Führungsstil und so ein bisschen erzählt, oder was so ein bisschen dein Ansatz ist. So ein bisschen ins Projekt reingehen, die Leute mitnehmen, versuchen aufklären. Wie nimmst denn du das wahr allgemein, wie die Leute mit so einer Veränderung umgehen? Also merkst du, oder? Weil jeder ist ja auf einer verschiedenen oder ja, auf einer anderen Stufe in der Entwicklung, in der Veränderung, in der Akzeptanz vor allem von der Veränderung.
Ja. Ich denke, das hängt sehr stark von der Unternehmenskultur ab. Ich kann das jetzt nicht pauschal beantworten. Meine Feststellung ist, wie Menschen mit den Veränderungen umgehen, hat ganz stark mit der Kultur zu tun, in der sie sind. Weil die Kultur, Unternehmenskultur ist ja so ein bisschen was wie die Seele von einer Unternehmung. Die zeigt, wer sind wir im Täglichen. Was mir immer auffällt, wir sind Lebensmittelproduktionsbetriebe. Das heißt, wir sind Betriebe, die spezialisiert darauf sind, Dinge zu machen, Dinge umzusetzen, zu produzieren. Mir fällt oft auf, dass solange der Ansatz recht theoretisch bleibt, ist das für uns als produzierendes Unternehmen abstrakt. Das ist nicht da, wo wir am allerbesten sind. Sobald das Ganze aber konkret wird und ganz klar ist, jetzt ist das, das und das zu tun, dann geht bei uns die Maschine los und wir marschieren. Und das ist wirklich mir schon öfter aufgefallen, das hat mit der Kultur zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Wissensorganisationen, die also eher auf intellektueller Ebene arbeiten, Wissen produzieren, vielleicht andersrum ist, dass ihnen das Tun schwerer fällt, als das Konzept zu erstellen. Wie die Leute damit umgehen, das ist auch wieder sehr individuell. Wir fragen natürlich regelmäßig ab, wo stehen die Leute? Wie informiert sind sie? Was sind ihre Gedanken und Gefühle gegenüber so einem großen Projekt? Und holen da über Umfragen die Inputs rein, damit wir dann wiederum entsprechend die Kommunikation und das Veränderungsmanagement ausrichten können. Denn Kommunikation ist wirklich schwierig. Also mal ist es zu viel, mal ist es zu wenig. Das ist ein ganz schmaler Grat und auch in welcher Form ich welche Menschen am besten erreiche in einer Welt, in der wir nonstop bombardiert werden über allein bei der Arbeit wahrscheinlich zig Kanäle und dann haben wir alle noch ein Privatleben mit 5 Messengern und 3 E-Mails und das ist wirklich nicht einfach, die Informationen da an die Menschen ranzubringen.
Genau, also einerseits, du hast gerade ein paar Sachen aufgezählt, wo ich ein bisschen tiefer möchte darauf eingehen. Also einerseits die ganze Kulturthematik. Mhm. Ich meine, die Kultur in der Unternehmung, da gebe ich dir recht, das hat jede Unternehmung hat eine andere. Und das ist natürlich auch von der Diversifikation von den Mitarbeitenden. Natürlich wird das irgendwo durchgegeben. Aber dann kommt plötzlich ein SAP, jetzt in eurem konkreten Fall, und sagt, hey, das Tool, das ihr jetzt habt, das müsst ihr quasi migrieren auf die neue Plattform, weil das wird bis, korrigiert mich, ich glaube 2027 oder 2028, ist das End of Life. Das heisst, man wird ja in druckt, ob man will oder nicht, ganz sinnbildlich gesagt, in einer Transformation. Und inwiefern kann ich jetzt durch eine Einführung von einem Tool jetzt, und jetzt komme ich auf die kulturelle Ebene, das vielleicht auch negativ beeinflussen, weil ja, ich führe ein Tool ein, aber die Leute haben ja nicht auf das Tool gewartet.
Ja, das ist eine spannende Frage und das ist auch natürlich die Aussagen, die man auch so sehr viel auf LinkedIn liest. Ja, die digitale Transformation ist kein IT-Projekt. Ist sie auch nicht. Ich würde sagen, so eine Transformation ist sehr vielschichtig. Da ist einmal der Teil des Werkzeugs, Tool, Programm. Der ist meistens aber gar nicht der größte Teil. Weil das ist relativ klar. In dem Moment, wo wir uns entschieden haben, ist es relativ klar. Dann müssen wir schauen, wie bekommen wir jetzt unsere Bedürfnisse abgebildet. Der Teil Prozesse, wie soll es dann wirklich ablaufen? Der Teil, dass wir einige Anpassungen dann vielleicht auch nicht gemacht haben, weil wir wussten, wir gehen in dieses Projekt und es im Grunde nicht zweimal machen wollten. Das ist der größere Teil, dort wirklich zu sagen, wie können wir das rein? Und du hast völlig recht, die Menschen haben nicht drauf gewartet, haben vorher auch schon gearbeitet mit anderen Werkzeugen. Und es kommt sehr stark auch drauf an, in welchem Bereich ich bin. Einige haben schon sehr viel Erfahrung mit SAP, andere so gut wie gar nicht. Das ist sehr, sehr heterogen. Es geht bei uns über mehrere Sprachen, also wir sind zweisprachig, Deutsch, Französisch, das macht es komplexer. Es geht über mehrere Standorte, das heißt, das alles gilt es unter einen Hut zu bringen. Und ganz konkret ist das eine Vorbereitung, die eine ganze Weile gedauert hat. Wir wussten schon sehr lange, dass wir dieses Projekt machen werden, weil wir das in Wellen durch die gesamte Mikroindustrie einführen. Das heißt, wir wussten, wir sind in einer gewissen Welle dran. Wir konnten beobachten, wie es bei den anderen gelaufen ist. Wir hatten auch bestimmte Punkte, die wir eben aufgeschoben haben, sozusagen, bis wir nun in dieses Projekt gehen, weil es sich einfach keinen Sinn gemacht hätte, es vorher zu tun. Das heißt, wir haben gewissermaßen auch drauf gewartet. Irgendwann kommt der Tipping Point, dass man auch drauf wartet und sagt, hey, das würde uns wirklich helfen. Und hinten dran stehen natürlich auch klare Erwartungen, dass uns dieses System erlauben wird, als eine Firma mit ganz durchgängigen, transparenten Prozessen eben alle auf die gleiche Art und Weise zu arbeiten über unsere Standorte. Und das ist natürlich ein massiver Vorteil, den wir auch aus dem Projekt ziehen.
Und vielleicht einfach nochmal schnell für den Kontext, für sollten die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht nicht in dieser Tiefe drin sein, wie wir das sind jetzt in dem Fall, oder? Wenn man ein neues System einführt und du sagst, ja, es ist ein ganzheitlicher Prozess, das ist nicht nur ein IT-Projekt, das ist es. Wieso? Weil das SAP ist eigentlich ein ERP-Tool und das ERP-Tool, dort drauf sind verschiedene Geschäftsprozesse abgebildet. Nehmen wir Rechnungsstellung, oder zum Beispiel. Rechnungsstellung ist nicht nur einfach, ich tue nicht eine Rechnungsstelle, sondern da sind sehr viele Abläufe miteinander verbunden. Und im SAP, nicht nur SAP, allgemein in verschiedenen Projekten, wo sich um die Thematik kümmert, so digitale Transformation, dort geht es ja eigentlich auch darum, ja, Standardprozess, oder Individualprozess, oder? Und viele Sachen sind individual auf den Kunden zugeschnitten, weil wir in der Fertigung oder in der Produktion oder wo auch immer so arbeiten. Und jetzt kommt das Projekt. Früher haben wir es so gemacht, individual. Und jetzt sollten wir es möglichst nach Standard machen. So, ja. Und das ist die Veränderung, die stattfindet. Einfach zum den Kontext geben, den Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt da zuhören, also sagen, was reden die eigentlich da? Um das geht es eigentlich. Und das ist die Veränderung, die stattfindet.
Genau, und man merkt ja auch, du hast ja auch schon das ein oder andere Projekt dieser Art begleitet, oder?
Genau, ja.
Was war für dich da der größte Veränderungspunkt für die Leute?
Du, grundsätzlich geht es wirklich darum, wie nimmst du die Leute mit? Wie wissen die, dass das, was wir grundsätzlich implementieren wollen, auch einen Mehrwert für sie bringt? Weil, ob wir wollen oder nicht, bewusst oder unbewusst, stellen wir uns immer die Frage, was heisst das für mich? Und es kann ja sein, dass mich ja das in meiner täglichen Arbeit unterstützt. Aber es kann sein, dass man vielleicht irgendwo durch ich das Gefühl habe, ja, es nimmt mir die Arbeit weg. was mache ich denn? Was passiert mit mir? Also Angstzustände können sich natürlich daraus ergeben. Und da hilft Kommunikation, Nähe zu den Leuten, so wie du jetzt das eigentlich machst, oder? Das ist eigentlich ein Paradebeispiel. So sollten wir es machen. Jetzt ist immer die Frage, ja, wie nahe gehe ich denn? Aber ja. Kommunikation, das ist das A und das O. Ich meine, da redet man ja auch von Change Management. Das ist natürlich auch ein Riesenthema, vor allem in so grossen Projekten. Ich gehe mal davon aus, ihr habt auch jemanden oder ein Team, das sich um das Thema kümmern tut, weil die Leute, die müssen abgeholt werden, die dort, wo sie sind, auf dieser Entwicklungsstufe, wo sie sind. Und das ist eine der grössten Herausforderungen, die ich auch aus eigener Erfahrung gesehen und festgestellt habe. Ja.
Ja, da hast du völlig recht. Und ich denke, es ist auch immer mit der Organisation verbunden, die man aufstellt. Ich kann mich natürlich da auf ein ganz tolles Team stützen, also zwei sehr erfahrene Projektleiter, die das Projekt leiten. Da ist vielleicht auch ein Beispiel, wie ich diese Rolle als Verantwortliche für das Projekt oder Sponsorin teilweise auch umgesetzt habe. Ich habe zum Beispiel das Projekt und damit auch die beiden Projektleitungen ins Organigramm geschrieben. Und das ist relativ ungewöhnlich, weil normalerweise sind Projekte nicht in Organigrammen beschrieben. Für mich war das aber wichtig, weil ich damit auch zeigen wollte, dass die beiden Projektleiter, die ursprünglich von extern gekommen sind, um dieses Projekt zu leiten, eben zu meinem Team gehören, dass sie weisungsbefugt sind, wenn man das so schön sagen kann, und in meinem Namen auch Anweisungen geben dürfen. Und das war zum Beispiel ein ganz kleiner Schritt. Ich fand das gar nicht so ungewöhnlich, aber ich bin dann darauf angesprochen worden, das ist aber komisch, dass das auf dem Organigramm steht. Und dann habe ich kurz überlegt und gesagt, ja, vielleicht, aber es muss doch klar sein, dass sie zu mir gehören und dass sie damit in der Rolle, wenn sie dann weiterarbeiten mit den ganzen Teilprojektleitungen, hier auch steuern dürfen und wirklich an Dinge einfordern dürfen, Anweisungen geben dürfen, nachfragen dürfen. Und das war vielleicht so eine kleine Sache, wo mir schon mal klar geworden ist, ich scheine das etwas anders zu sehen oder anders zu tun, als das sonst vielleicht üblich wäre. Und ja, das ganze Team ist natürlich immer damit beschäftigt, auch Feedback zu geben. Die Leute, die im Projekt arbeiten, für die wird der Change irgendwann einfacher, weil sie natürlich sehr nah dran sind. Und wir sind jetzt in einer Phase, die ist sehr konkret. Wir testen. Testen ist eine ganz konkrete Aktivität. Da sieht man, wie es läuft. Da merkt man, was funktioniert. Und dort bin ich halt auch gerne dabei im Sinne, dass ich wirklich in die Testräume reingehe, mit den Leuten spreche, frage, hey, was läuft bei dir? Wo hakt's gerade? Gibt's irgendetwas, das ich tun kann? Um einfach auch so diesen Vibe zu spüren in der Organisation. Was läuft da gerade ab? Das finde ich extrem wertvoll. Und damit natürlich auch die Distanz zu verringern, von den Projektmitarbeitern etwas zu erfahren, wenn ich sie halt im Gang treffe. Läuft's gut, läuft's nicht gut. Das sind für mich wichtige Punkte oder auch wirklich, wirklich in die Teamsitzungen mit reinzugehen. Nicht jede Woche, das wäre vielleicht zu viel, aber einmal im Monat dabei zu sein und dann wirklich zu schauen, was sind die nächsten großen Schritte und bei ihnen live auch Feedback abzuholen, was sie brauchen. Ist das immer richtig? Das ist die andere Frage.
Gut, das ist ja dein Zeitmanagement, oder, Katharina? Genau. Ich meine, schlussendlich, genau. Aber ich glaube, das ist auch etwas, die Wichtigkeit vom Projekt unterstreichen. Du hast es jetzt in Form von im Organigramm implementiert quasi. Also, dass du zeigst auch gegenüber aber, hey, uns ist das Projekt wichtig. Und die zwei Projektleiter, die dort geht's ja dann noch weiter runter, da haben vielleicht irgendwelche genau. Teilprojektleiter, Key-User und so weiter und so fort. Je mehr Enabler du hast, also Leute, die Fans sind von diesem Projekt, die sagen, hey, das ist eine geile Sache, was wir da machen sind, das bringt uns weiter, desto eher ist natürlich auch das Projekt oder kann das Projekt erfolgreich sein und findet es an Akzeptanz bei den Leuten unten.
Ja.
Weil am Schluss sind die zusammen arbeiten, die mit dem Tool arbeiten, die Leute, die an der Front sind.
Ja, Das ist so. Und das sind halt immer diese sogenannten Early Adopters. Und ich weiß gerade gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Die halt von Anfang an mit dabei sind bei jeder Veränderung und wissen, was es bringt und warum wir das tun und es auch gerne machen, auch oft technisch natürlich das Know-how haben, die sind sehr, sehr wichtig, weil das sind dann die Menschen, die auch gerade die Key-User, sei es im Prozess der Key-User, der oder die Key-Userin, beim Datenmanagement, die Datenproduzentinnen, das sind die Personen, die dann auch ganz konkret den Kollegen und Kolleginnen beibringen, sie schulen, zeigen, wie es gemacht werden muss und natürlich sich um täglichen auch um die Probleme der Kollegen und Kolleginnen kümmern. Weil die Probleme, die sehe ich ja zum Beispiel erst sehr spät, da wird ja recht viel schon abgefangen von der Organisation. Dessen muss ich mir ja auch bewusst sein, dass ich bekomme nicht jedes kleine Problem mit. Das ist auch völlig in Ordnung so. Aber das ist natürlich auch ein ganz anderes Level. Und das Leben spielt sich eben im Täglichen dann bei den Key-Usern, bei den Mitarbeitenden ab und nicht im Meetingraum.
Ja, und das ist wirklich in der Tat so, dass man die Leute draussen muss abholen, oder? Ohne dass die Leute draussen abgeholt werden, findet's irgendwie kein Anklang allgemein. Das sorgt für Unruhe, das sorgt für ungute Stimmung. Draussen, die Leute, die reden miteinander, oder? Das ist halt so. Und da kann man noch so oben rein, sage ich jetzt mal in der Hierarchie, einen tollen Job machen und nächste jetzt, um dein Beispiel gerade nennen, wenn's tun, und da meint, er redet jetzt nicht wertend, sondern hierarchisch betrachtet. Wenn die Leute nicht so abgeholt werden und involviert werden, wie sie sollten, dann ist es halt einfach schwierig für das Projekt.
Ja, es ist die Selbstbild-Fremdbild-Frage, ne? Ich sag dir jetzt, hey, ich bin nah dran, und viel spannender wäre es eigentlich, die Leute zu fragen, die mit mir arbeiten, anstatt mich zu fragen, weil ich habe mein Selbstbild und ich denke so, ja, im Vergleich zu anderen Beispielen von ähnlichen Rollen denke ich bin recht nah dran an den Leuten, und vielleicht wird es trotzdem Menschen geben, die sagen, ich sehe sie nie, sie kümmert sich überhaupt nicht um das. Ich hoffe nicht, aber das wird es immer geben, denn die Wahrnehmung ist sehr individuell, und ich glaube, hier spielt natürlich das auch rein, was ich im Täglichen in der Führung mache und eben auch als Stärkencoach mit meiner eigenen Firma. Ich schaue natürlich auf die Stärken und ich setze logischerweise meine eigenen Stärken ein. Das heißt, jemand anders würde diese Rolle ganz anders angehen. Einfach das persönliche Profil, wie ich meine Rolle lebe, das spielt extrem mit rein. Mhm.
Bevor wir noch auf die Stärken und den Stärkencoach darauf eingehen, weil das nimmt mich auch noch schnell Wunder im Kontext von dem ganzen Projekt, würde es mich einfach noch schnell zwei Sachen wundern. Einerseits, in welchem Rhythmus ist für dich sinnvoll zu kommunizieren? Und ja, welches Tool in dem Sinn könnte dafür geeignet sein?
Ach, Stefano, das ist so eine schwierige Frage.
Sorry.
Ich sag's mal so, es ist eine Frage, die uns konstant beschäftigt, die wir auch in Umfragen abholen und immer ganz unterschiedliche Bilder bekommen. Zum einen, das ist dann so, dass die einen sagen, oh nee, also ich habe jetzt wirklich genug Kommunikation und ich weiß wirklich, worum es geht und wir haben es verstanden. Und dann habe ich in der Umfrage wieder, naja, eigentlich fühlen wir uns noch nicht richtig genug informiert. Das ist so individuell, das ist unglaublich schwierig. Es beschäftigt uns jetzt gerade auch wieder. Wir sind gerade dran zu schauen, wie passen wir die Kommunikation am besten an? Funktioniert schriftlich am besten? Nicht so wirklich. Town Halls beim letzten Mal waren 10 Leute im Raum, der Rest war online, also Präsenzveranstaltung. Also ich habe das Rezept ehrlicherweise nicht. Ich glaube, so wie ich es jetzt angehe, konkret mit meinem Team natürlich, wir holen Feedbacks ein, wir versuchen sie so breit wie möglich zu halten und passen es den Phasen. Also die Kommunikation verändert sich über die Projektdauer. Es verändert sich auch die Intensität, mit der wir zum Beispiel in der Geschäftsleitung zusammensitzen. Ich verändere den Rhythmus und wir verändern die Medien. Und ich habe das Rezept nicht. Also hast du da was? Und das Medium ist auch ganz, ganz schwierig. Ich habe den Eindruck, dass wir immer mehr die Leute an die Hand nehmen müssen bei der Kommunikation. Also das schriftliche Kommunikation, was ist wirklich jetzt ein Eindruck, nicht mehr so aufgenommen wird. Das mag auch an dieser Überlastung liegen, dass es besser funktioniert, kurze Sessions zu machen, 25 Minuten, ich erkläre euch das. Die werden momentan gut angenommen, aber das Geheimrezept habe ich wirklich nicht. Leider. Ja, hast du also was du mir raten kannst aus deiner Erfahrung?
Ja gut, Retrospektiven könnten natürlich gute Tools sein, wo man kann nutzen für, ja, was ist in dem Sinn gut gelaufen, was habe ich daraus gelernt, was können wir vielleicht je nachdem, wenn es Agile nach Agile ist, in einem neuen Sprint zum Beispiel, ja, anders machen. Ja, Projektzeiten kann natürlich ein Thema sein, mit Videos und was so ein bisschen wie die Milestones sind. Natürlich, aber die Leute musst du irgendwie dazu motivieren, um auf die Projektzeiten zu gehen, um an diesen Retro teilzunehmen, oder? Und genau, auch da habe ich erlebt, grundsätzlich kannst du es obligatorisch machen, aber dann zwingst du ja wieder die Leute zu. Und jetzt komme ich genau zu einem Punkt, wo mir jetzt, währenddem du geredet hast, noch in den Sinn gekommen ist, wo auch immer eine grosse Herausforderung war. Und zwar, das Projekt, das habe ich ja schon vorher gesagt, das haben ja die Leute sich ja nicht ausgesucht. Und jetzt haben sie ja das Tagesgeschäft. Und jetzt kommt das Projekt noch on top, weil ich quasi als potenzieller Enabler, Key-User oder wie auch immer, Teilprojektleiter, die Aufgabe oder die Rollen übernommen haben. Und das ist auch aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir geht, deswegen würde ich die Frage dir stellen, wie geht man damit um, dass man nebst dem Tagesgeschäft, wo sonst immer busy ist, 100%, noch so ein Transformationsprojekt on top überkommt?
Ja, das ist auch bei uns ein großes Thema gewesen. Einerseits ist es natürlich so, dass wir Ressourcen eingestellt haben für dieses Projekt. Das ist so Backfill, Frontfill. Dass wir gesagt haben, wir schaffen das nicht mit der heutigen Personenanzahl. Denn ganz klar, wir sind ein lebensmittelproduzierender Betrieb. Wir produzieren heute, wir produzieren morgen, wir produzieren auch plus minus am Go Live. Also das ist die Ware muss zu unseren Kunden und Kundinnen. Das ist nicht verhandelbar. Und das muss auch weiterhin so gut laufen. Das ist auch in Wellen gelaufen, ehrlicherweise. Wir haben Wellen gehabt. Am Anfang war es im Grunde das Daily Business und das Projekt. Dann war ganz klar, das Projekt ist das Prio 1 Projekt, aber das Daily Business muss laufen. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo wir sagen, das Projekt ist Teil des Daily Business. Das ist eigentlich nicht mehr getrennt. Das ist natürlich für die Leute, die 100% Projektarbeit haben, einfach. Es geht auch für die Leute, die 100% Daily Business haben. Für die, die dazwischen sind, ist das manchmal schon ein Spagat, zu gucken, was kommt jetzt am ehesten, wie organisiere ich mich, wie mache ich das. Ist definitiv eine Herausforderung, braucht viel Priorisierung. Und auch das ist ein Punkt von der Kommunikation her, dass es natürlich Menschen gibt, die einfach dann sagen, ich habe es wirklich jetzt schon 5-mal gelesen. Ich brauche es nicht nochmal, ich habe es verstanden. Und das ist sehr, sehr, sehr individuell. Aber ja, stimme ich dir zu, ist eine Schwierigkeit, beschäftigt uns auch konstant. Wie können wir das Core-Business, also das Kerngeschäft, optimal halten und gleichzeitig im Projekt vorangehen?
Ich meine, auch da siehst du natürlich, oder, dass wenn es in der Geschäftsleitung eine gewisse Priorität hat, dann werden die Ressourcen geschaffen für das Projekt. Sei es im Sinne von Projektpriorisierung, alles andere, natürlich das Tagesgeschäft im Food-Bereich und so weiter, das muss laufen, das ist alles richtig, aber es werden Ressourcen geschaffen, auch im Sinne von, es werden vielleicht Externe involviert oder angestellt oder halt einfach Projektbeteiligte in dem Zeitraum, wo das Projekt läuft. Also das sind natürlich alles Massnahmen, die können zu einer gewissen Entlastung führen. Das, ja.
Ja. Ja.
Jetzt würde ich ganz am Schluss noch zu den Stärken, weil du bist in einer Rolle, wo du eigentlich, sage ich jetzt mal, ein bisschen die Mannschaft kannst zusammenbauen, Anführung und Schlusszeichen. Wie tust du deine Arbeit als Stärkencoach quasi in diesem Projekt einsetzen, beziehungsweise vielleicht mal schon für den Kontext, was ist Stärkencoach? Zuerst und nachher in die jetzige Funktion quasi die Integration ist.
Ja, also der stärkenbasierten Entwicklung, Stärkencoaching geht es darum, dass wir die natürlichen Talente von Menschen anschauen. Ich arbeite da mit einem Test und diese natürlichen Talente, das sind unsere ganz natürlichen Verhaltens- und Denkweisen, durch gezieltes Investment in Stärken entwickeln. Und Stärken sind hier definiert als Stärke ist eine Fähigkeit, fast immer eine fast perfekte Leistung zu bringen. Das heißt, wir gehen eigentlich vom Rohdiamanten, was du so halt natürlich mitbringst. Vielleicht bist du sehr diszipliniert oder hast viel Energie oder bist sehr kontaktfreudig und schaffen es dann, dort bewusst zu entwickeln, damit das echte Stärken werden und du diese Fähigkeit auch bewusst und gezielt einsetzen kannst, um damit erfolgreich zu sein. Ich nutze das in zwei Bereichen. Also in den Bereich gekommen bin ich ursprünglich, ich war Coachie. Ich hatte selber ein Einzelcoaching in der stärkenbasierten Entwicklung, bin dann mit meinem Team, mit einem externen Coach gegangen, war Teammitglied, Teamleitung und habe wirklich diese ganze Reise von allen Seiten gemacht und arbeite auch schon lange in der Führung mit demselben Werkzeug. Das heißt, meine Teams machen auch alle ihr Stärkenprofil und wir arbeiten damit intern und entwickeln unsere Leute damit weiter. Ich bin bei uns intern nicht der Stärkencoach meiner Teams. Also ich trenne die Führungsrolle und die Coachrolle. Natürlich wende ich in der Führung Coaching-Werkzeuge an oder Coaching-Methoden, aber ich bin nicht der Coach meines Teams, denn da sind wir wieder genau im gleichen Punkt wie mit dem Projekt. Führungskraft, naja, ich bin da halt. Ne? Sie konnten sich nicht aussuchen unbedingt und nicht alle, dass sie mit mir arbeiten. Einen Coach sucht man sich ja normalerweise aus. Mhm. Und da ist so für mich auch der Unterschied. Das heißt aber auch im Projekt haben alle Teilprojektleiter dann haben ihr Stärkenprofil machen können, kennen ihr Stärkenprofil, haben auch einen Workshop gemacht. Wir haben in der Migros-Industrie ein sogenanntes Stärken-Champions-Programm. Das heißt, wir haben ungefähr 20 Leute, die ausgebildet sind, um Workshops durchzuführen mit den Teams. Und so fördern wir das auch in dieser ganzen Transformation. Aber ich trenne das. Also okay, die Aktivität.
Also einerseits geht es ja auch darum, dass man ja einen gewissen Interessenskonflikt grundsätzlich kann erzeugen. Also, oder weil du bist zwar interessiert im Projekt, aber es geht um Stärken und das kann zu einem Interessenskonflikt kommen. Ich stelle jetzt mal ganz eine banale Frage, Katharina. Wieso Stärke-Coach und nicht Schwäche-Coach?
Guter Punkt. Schau, einerseits liegt die Antwort in meinem Stärkenprofil. Meine Top-Stärke ist die Tatsache, dass ich sehr stärkenorientiert bin, eben nicht schwächenorientiert und sehr gerne Gutes zu Hervorragendem mache. Das ist meine Top-Stärke. Das zieht mich natürlich logischerweise an in die Richtung, lasst uns Stärken fördern. Der zweite Punkt ist, dass es auch wirklich Studien, ganz viele Studien dazu gibt, die sagen, dass Menschen, die sich auf ihre Stärken konzentrieren, höhere Lebensqualität empfinden, engagierter bei der Arbeit sind, produktiver sind und am Ende des Tages wirkt sich stärkenbasierte Entwicklung auch positiv auf die großen KPI aus, also auf die Arbeitssicherheitsvorfälle bis hin zur Kundengewinnung, zur Kundenbindung und damit auch natürlich Verkauf und Umsatz. Das ist studienmäßig belegt und für mich ist es ein Ansatz, der mir halt auch schon immer lag, zu sagen, hey, lass uns gucken, was eigentlich schon Gutes da ist und lass uns daraus was Hervorragendes machen, anstatt an den drei Sachen rumzudoktern, die halt nicht ganz so optimal sind.
Genau, weil die hat jeder von uns grundsätzlich Schwächen, das ist ja so. Und absolut, ich finde das ein super Abschlusswort, Katharina, im Fall. Und würde dir gerade das letzte Wort geben, was willst du grundsätzlich, das kann allgemein sein, den Zuhörer und Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben?
Zum Thema Transformation oder ganz allgemein?
Du hast auch zwei Sachen.
Ganz Stärke breit. Das ist ja wie Weihnachten. Ich denke, was ich gerne mitgebe, ist für Veränderungen im Betrieb, ist wirklich keine Angst zu haben, an den Ort des Geschehens zu gehen. Ich glaube, das ist für mich einer der Schlüssel, mit den Menschen zu sprechen, sich anzuhören, was sie erzählen, wie ihre Arbeit aussieht, ohne dass ich immer alles lösen kann. Also wegzukommen von dieser Angst, oh, jetzt erzählt mir jemand was von einem Problem und ich muss das jetzt lösen, muss ich gar nicht sofort. Aber einfach dieses Schauen, was läuft wirklich vor Ort. Und der zweite Punkt, wenn du mir zwei Punkte gibst, das wäre natürlich, hey, arbeitet an euren Stärken, es lohnt sich.
Wie können die Leute dich kontaktieren und erreichen? Wie bist du auffindbar?
Auf LinkedIn findet man mich sehr einfach, Katharina Bremer, und ist aus der Schweiz. Da kann man mich sehr gut finden. Genau.
Sehr gut. Ja, Katharina, merci mal für deine Zeit. Sehr spannendes Gespräch gewesen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg in der Umsetzung vom Projekt natürlich. Jetzt sind wir in einer heissen Phase.
Genau.
Und ja, in dem Sinne, ganz einen schönen Tag noch.
Danke dir auch, Stefano. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Dankeschön, tschüss. Stopp, hat dir der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn bitte und schicke ihn an Kolleginnen und Kollegen weiter, wo du das Gefühl hast, die könnten davon profitieren. Die Bewertung vom Algorithmus hängt sehr mit eurer Interaktion ab und der Algorithmus schlägt dann natürlich an potenzielle neue Zuhörer vor. Wenn du das Gefühl hast, dass du einen spannenden Gast hast, wo du gerne würdest wollen, in diesem Podcast hören, dann bin ich immer offen für Empfehlungen. Du kannst mich unter stefano@reka.consulting kontaktieren und mir eine Mail schreiben und sagen, hey, kontaktiere doch mal den Gast. Und wer weiß, vielleicht ist ja das der nächste Gast in einer Folge, die du anhören wirst. Ich möchte dich an dieser Stelle auch dazu ermutigen, mich auf LinkedIn zu kontaktieren, dich mit mir zu vernetzen. Dort tue ich wöchentlich spannende Beiträge zu verschiedensten Themen, um die digitale und die persönliche Transformation und die Herausforderungen für KMUs zu posten. In diesem Sinne, merci vielmals, dass du bis zum Schluss zugelassen hast und ganz einen schönen Tag.